Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir haben wie immer üblich Anfang September? Anfang September machen wir Deckel auf die Vuelta. Und deswegen habe ich mich heute Abend verabredet mit dem lieben Thomas aus München. Grüße nach München.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ja, ich meine, wir haben es angefangen, dann bringen wir es auch zu Ende, oder? Das ist so ein bisschen...
Das bringt die Sache mit sich.
Ja, wir sind ja beinhart, ne? Egal wie, es muss zum Ende gebracht werden. Auch wenn es jetzt am Ende, ich sag mal, es wurde nicht erfreulicher.
Naja, also ich fand, das war schon eine sehr abwechslungsreiche Rundfahrt.
Ja, insgesamt schon, aber das ist ein bisschen wie... Mir fällt jetzt nicht so ein richtiges Vergleich ein, aber wie wenn du so in ein Restaurant kommst, wo das Ambiente stimmt und alles super und dann guckst du auf die Speisekarte und nur das Erlesenste vom Erlesensten, zumindest alle Sachen, die du magst und dann kommt irgendwie doch nur eine aufgewärmte Tiefkühlkost.
Ja, oder wie eine Torte ohne Kerzen beim Geburtstag
vielleicht. Ja, genau. Hat Mama vergessen. Okay, ein bisschen hart vielleicht zu, vielleicht ist die Ernüchterung dann doch größer, als es am Ende verdient hat zu sein, aber naja. Wir hatten, glaube ich, jetzt sind noch alle meine Fenster weg, um Gottes Willen. Zuletzt haben wir miteinander gesprochen am vergangenen Donnerstag. Und naja, wie soll man sagen, also an dem Donnerstag sah die Chose schon so aus, dass wir gesagt haben, ob da nochmal was draus wird, man weiß es nicht genau. Also Primoz Roglic führte 2,5 Minuten vom Mass, auch der bessere Zeitfahrer, also Roglic, als gerade frisch gekürte Olympiasieger vor Miguel Angel Lopez, Jack Haig, Bernal, Yates, Sarkus und so weiter und so fort. Die Ausgangssituation am Donnerstagabend und für Freitag war dann eigentlich nur noch so eine Etappe vorgesehen. Naja, ich glaube, selbst die größten Optimisten oder selbst der größte Anteil an Optimismus in uns hat nicht mehr erwartet, dass da noch irgendwie das große Wunder passiert, oder?
Nee. Also realistisch gesehen war da nur noch ein Einbruch, der hätte dazu führen können, oder ein Sturzdefekt von Primoz Roglic, dass da irgendwas passiert.
Ja, und das, ne, also bei aller Spannung, die wir gerne haben, das wäre ja auch nicht, also ne, so möchte man ja auch nicht, dass eine Rundfahrt endet. Selbst wenn man jetzt einen Fahrer komplett unsympathisch finden würde, was bei mir zumindest bei Roglic nicht so richtig der Fall ist, so soll es ja auch nicht. Also selbst im Armstrong weiß ich nicht, ob ich dem gegönnt hätte, wenn er mal eine, ja doch, dem schon. Aber sonst wünscht man, glaube ich, keinem Fahrer, dass seine Rundfahrt so auf diese Art und Weise verlieren würde. Und dementsprechend, nun ja, haben wir so ein bisschen, wie soll man sagen, erwartungsfroh auf den Freitag geguckt. War Freitag nicht auch die Etappe, die ich vor dir gesehen habe, mal ausnahmsweise?
Ja, aber ich glaube, es war die Etappe... Nee, es kann schon sein, dass
das. Ja, ne, die 20. war es, die ich dann gucken wollte, nach deinem Anraten und nicht gucken konnte. So.
Ja.
Ja, also, was gibt's zu dem Tag zu sagen? War eine Etappe, die komisch anfing, ein bisschen hügelig war es am Anfang, wurde dann nach hinten raus, würde man fast behaupten, einfacher. Also, je länger der Tag dauerte, umso einfacher wurde es für die Fahrer, zumindest wenn man das Profil betrachtet.
Ja, also 191,2 Kilometer und gleich nach dem Start, also 10 Kilometer nach dem Start, vielleicht ging es berghoch zu einer Drittkategorie Bergwertung, dann weiter eine zweite Kategorie, nochmal zweite Kategorie und dann war es noch ein bisschen wellig und tendenziell ab Kilometer 100 waren dann die letzten 90 Kilometer, ja, weitestgehend flach, war noch ein kurzer Anstieg drin, aber da hätten zumindest die Sprinterteams die Möglichkeit gehabt, da noch eine Korrektur anzubringen, wenn da eine Ausreißergruppe vorne ist. Und ich habe jetzt nicht die ganze Etappe verfolgt, sondern dann auch nur noch das Finale, also die letzten 10, 20 Kilometer. Und da war es dann so, dass da Bike Exchange und auch Team DSM Jagd auf eine Fluchtgruppe gemacht haben. Das waren insgesamt 7 Fahrer, die da vorne waren. Und zwischendrin habe ich ja gedacht, okay, das wird locker reichen, die holen die wieder ein. Da waren die schon auf 20 Sekunden, glaube ich, dran, bei 10 Kilometer vor Ziel. Aber die hatten haben da
natürlich
scheinbar,
aufgehört zu fahren.
Die hatten da scheinbar noch so einen kleinen Reservetank in der Satteltasche, die Spitzengruppe.
Mhm. Waren ja auch zwei Fahrer von Education, Education Nippon, Nippo, dabei. Und da dachte ich eigentlich schon, ne, mit Magnus Kort und, wer war das nochmal, Lawson Craddock, die haben es natürlich, die waren in einer komfortablen Situation, gar keine Frage. Und man muss ja auch sagen, dass Magnus Kort als schon zweifacher Etappensieger natürlich auch mit einem recht breiten Kreuz da unterwegs war. Naja, und die haben dann einfach das gemacht, was ich an ihrer Stelle wahrscheinlich auch gemacht hätte. Ne? Ein bisschen Magnus Kort ein bisschen geschont, aber trotzdem dafür gesorgt, dass die Gruppe durchkommt am Ende des Tages. Ne? Und ja, dann hat er das den Hattrick. Ein Hattrick ist ja, glaube ich, vom Fußball, ne? Wenn man 3 Tore in einer Halbzeit oder so hintereinander oder irgendwie sowas. Naja, er hat sowas wie einen Etappen-Hattrick gemacht, wenn nicht auch hintereinander, aber in einer Rundfahrt. Und hat sich an dem Tag da mal einfach den 3. Sieg geholt. Oder hätte man vorher gesagt, Magnus Kort holt sich 3 Etappen, hätte man vielleicht auch ein bisschen Geld mitmachen können.
Ja, mit Sicherheit, aber ich fand, dass die Mannschaft da im Sprint Magnus Kort Nielsen der schnellste und haben dann dementsprechend Greta auf dem letzten Stück der Etappe aufgeopfert, den halt voll fahren lassen, so dass auch zum Schluss auf dem letzten Kilometer noch ein gewisses Grundtempo da war, dass da keiner mehr attackieren konnte aus der Gruppe. Mhm. Ja, und dann war es eigentlich Formsache, dass er da am Ende dann gewinnt die Etappe. Aber ja, klar hätte man auch gedacht, dass der da jetzt 3 Etappen abschießt. Für mich auch jetzt so einer der Hauptfavoriten auf die WM mit, also so wie das gefahren ist. Und ich fand das auch.
Ich muss mal kurz für dich vielleicht, du bist dann dauernd gerade weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Leitung liegt oder am WLAN liegt. Ich stick dich mal kurz hier ins LAN-Kabel rein. Ich weiß nicht, ob du dann weg bist. Das kann durchaus sein. Dann rufe ich dich gleich nochmal an, ja? Guck mal, ja, live am offenen Herzen. So, jetzt ist er noch da. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin da, ja.
Ja, mal gucken, ob sich jetzt die Leitung verbessert. Jo. Hoffen wir es einfach mal. Ja, du sagtest schon, Magnus Kort ist jetzt mit einer der Favoriten für die WM, sagtest du, oder für die EM? Hallo? Hallo? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Jetzt ist es eine ganz komische Sache. Ich mache mal kurz auf Pause. Das ist ja noch komisch. Mal gucken, wie es gleich weitergeht. Sind wir mal gespannt. Ja, also jetzt sind wir wieder da, wo wir hin wollten. Und wir wünschen uns, dass Magnus Kort bei der WM, um es richtig zu finden, richtig festzuhalten, wer käme denn auf die EM-Idee, bei der WM, dann gehört er wohl auch zu den erweiterten Kreis oder den engeren Kreis. Kommt darauf an wahrscheinlich, wie groß man den Kreis zieht.
Ja, ich würde ihn schon zum engeren Kreis zählen, weil er da jetzt auch bei Dänemark bei einer Nation fährt, die da jetzt auch nicht Anwärter auf den WM-Titel wie Sand am Meer hat. Ja. Und ich fand es ganz lustig, was dann sein Chef da getwittert hat, Jonathan Waters, so ein bisschen was über ihn auch geschrieben. Er ist so ein urtypischer Wikinger, hat er gemeint.
Ein urtypischer Wikinger, ich weiß nicht, Wikinger stelle ich mir irgendwie ein bisschen, da fehlt mir jetzt ein bisschen das Bärenfell. Und irgendwie von der Statur her würde ich ihn jetzt auch nicht als den größten Wikinger bezeichnen. Aber naja, also vielleicht trinkt er ja den morgens seinen Kaffee aus dem Horn, kann ja sein, dass das jetzt so. Oder er schläft auf dem Bärenfell.
Es gibt auch Mehl zum Feiern.
Ja, Mehl zum Feiern, Honig, Wein. Naja, aber da hat er dann hoffentlich sich 2 Tage später ordentlich eingegeben, beziehungsweise das hätte er sich verdient gehabt nach dem 3. Sieg, der mit Sicherheit jetzt auch für Education Nippo da so, sag ich mal, die Figur war, die man im Nachhinein sagen kann, der Rest vom Fest hat er jetzt nicht so 100%ig überzeugt, aber er hat auf jeden Fall die Vuelta geprägt, mitgeprägt und dementsprechend auch Jonathan Waters Freude gemacht. Ja, hinterher zu den anderen, das war der Rest der Verlierer. Es gab dann eine kleinere Gruppe oder eine große Gruppe von so 80 Fahrern, die dann kamen. Ja, dann so ein bisschen die Versprengten und dann hinten heraus nochmal ein, sag mal schnell, wie heißt das hier, ein
Gruppetto,
mein Gott, ein sehr, sehr langer Tag heute. Das Gruppetto mit 25 Minuten Verspätung. Mehr gibt es zu diesem Freitag eigentlich auch nicht zu sagen.
Nö, hat sich nicht auch in der Gesamtwertung nicht so viel getan, außer dass, glaube ich, an dem Tag Louis Meintjens ausgeschieden ist nach einem Sturz und dadurch ja die Top sozusagen ab dem Platz 10 alle eins höher gerutscht sind.
Ja, also vielleicht nochmal, weil es ja noch eine, zumindest eine kleine Bedeutung haben wird, das Tableau dann Primož Roglič vor Enric Mas 2,30, Miguel Ángel López 2,53 dahinter. Also, dass die Movistar auf Platz 2 und 3. Eigentlich eine Situation, wo man komfortabel draufschauen könnte, vor allen Dingen, wenn man sagt, naja, okay, wir haben einen Alejandro Valverde verloren, haben trotzdem Platz 2 und 3 inne, nicht schlecht. Jack Hay, Bernal, Adam Yates, Sepp Kuss, Gino Meda und Guillaume Martin auf den weiteren Plätzen, David de la Cruz auf Platz 10. Dann kam der Samstag, wo wir jetzt auch dann schon gesagt haben, naja, also das kleine Lüttich, Bastogne Lüttich, was wird das wohl werden? Ist da noch was zu machen? Ist da nichts mehr zu machen? Ich glaube, wir werden keinen spoilern jetzt hier. Keiner wartet jetzt auf uns hat alle Medien ausgemacht, um jetzt bei uns zu hören, wie die Vuelta ausgegangen ist. Ich hoffe es zumindest. Es hat dann doch
Ja, aber
nicht.
man tolle Etappe, fand ich. Also hat das gehalten, was sie versprochen hat von dem
Ja.
Profil her. Übrigens, die Etappe wurde zusammengestellt von Oscar Pereiro, dem ehemaligen Tour de France-Sieger, der da aus der Gegend kommt, und der hat da im Auftrag der Vuelta-Organisation diesen Kurs ausbaldowert. Und ja, das waren ja dann schon teilweise richtige Berge mit so fast 10 Kilometern, aber dann auch ja so mittelschwer 5 Kilometer und
Ist
ja die
eigentlich
letzten.
eine coole Idee oder eine schöne Idee, ne? Dass man eigentlich, also bevor jetzt sich jetzt einen Streckenplaner hinsetzt und keine Ahnung, die Strecke so zeichnet und sagt, okay, wir haben die Fixpunkte, warum soll man nicht mal aus jeder Region einen Profi nehmen und sagen, pass mal auf, du hast zwei Etappen, du hast drei Etappen, mach uns mal das Schönste aus deiner Gegend.
Genau.
Ne? Und wenn man also, sagen wir mal, wenn man nimmt vier Profis, vier Gegenden Frankreichs oder Italiens oder also ist jetzt mal wurscht, welche der Grand Tour, ne? Vier Profis, jeder kriegt 2 Tage, also dann hat man ja schon mal, ich sag mal, 8 schöne Tage abgedeckt, dann nimmt man noch 2 da. Also kann ich mir vorstellen, dass das so als Konzept ganz gut wäre eigentlich.
Kommt halt immer auf den Profi vielleicht auch an. Wenn man dann da einen Ex-Sprinter nimmt, dann kriegt man vielleicht nur Flachetappen und bei einem Bergfahrer nur Bergetappen.
Ja, aber wenn man das gut aufeinander abstimmt, ne, das kann ja auch funktionieren. Ich meine, du musst ja auch den Sprintern was bieten, ne? Also was
Na
weiß
gut,
ich.
theoretisch kannst du auch in den Alpen nur Flachetappen machen, wenn du nur das Rhonetal hin und her fährst.
Ja, also ne,
Da
ich würde
gucken die
das so.
Leute auch ein bisschen blöd.
Ja, man muss das so ein bisschen als Serviervorschlag betrachten, ne? Also so könnte man es dann machen. Und ob die, also die sind ja, also als wenn sich jetzt irgendwie ein, na, wie heißt er hier, Prudhomme jetzt davon freimachen würde, gegebenenfalls sich nochmal umzuentscheiden. Ne? Also das wäre aber so als grundsätzliche Idee, weil die Leute kennen die Gegenden ja nun am besten. Sind da am meisten gefahren, finde ich gar nicht schlecht. Nun ja, das kleine Lüttich-Bastogne-Lüttich für die Gesamtwertung spielt es dann doch nur eine sehr, sehr, sehr untergeordnete Rolle im Sinne von, dass Platz 3 dann doch nochmal, naja, irgendwie gekippt ist.
Naja, das war schon, sagen, also die ja schon recht früh da in der Etappe alles auf eine Karte gesetzt haben und das Feld in Fetzen gerissen haben, sag ich. Haben dann am letzten Berg, das war circa 60 Kilometer vor dem Ziel, dann mit Yates angegriffen und ja, so kurz vor der Kuppe, 2 Kilometer oder so, vielleicht gab es dann eine Situation. Da ist dann Yates nach vorne gesprungen und Mas, Haig, Gino Meda und Primož Roglič sind da mitgesprungen und das war ja nicht wirklich noch steil, sondern vielleicht so 3-4%. Bahrain war dann zu zweit in dieser Gruppe und ja, der Rest der Favoriten hat erstmal so ein bisschen sich angeguckt, gewartet, was passiert, vielleicht für na, 10 Sekunden nur. Und vorne hat sich dann aber sofort Gino Meda eingespannt und ist voll Tempo gefahren. Und ja, dann war das Loch da und hinten saß dann unter anderem Miguel Ángel López fest.
Und der war recht unglücklich über diese Situation, muss man vorsichtig zu sagen. Hatte Bernal da, glaube ich, noch im Gepäck auch. Und dann war die Frage, naja, was machen wir jetzt mit ihm? Ja, also seinen zweiten Platz verteidigen im Sinne von nachfahren, attackieren und damit auch einige an anderen Favoriten mitziehen oder lassen wir ihn hinten sitzen und nehmen ihm so damit die Möglichkeit, aufs Podium zu fahren. Das ist jetzt mal so ganz grob umrissen, Engelchen und Teufelchen auf der Schulter.
Also in der Spitzengruppe bei Roglic, da gab es ja keinen, also nicht mal, da ist nur das Team Bahrain gefahren, da ist nur Gino Meda die ganze Zeit gefahren und hat sich voll aufgeopfert. Die anderen saßen alle nur am Hinterrad, aber in der zweiten Gruppe war es ja genauso, dass keiner ein Interesse damit hatte, mit Lopez irgendwie zu fahren, weil Bernal hatte Yates vorne und ja, die anderen hatten auch ihren zweiten Kapitän vorne. Und
zum dazu vielleicht für die, die es jetzt noch nicht so offensichtlich mitbekommen haben, Gino Meda fuhr natürlich, wollte Jack Hake aufs Podium fahren. Ne, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal.
So ist es ja.
Und ja, vielleicht war das jetzt nicht jedem in dem Moment einfach so klar, dass das sozusagen der Konflikt war, der in dem Moment da war. Miguel Angel Lopez hinten, Jack Hake vorne, der von Gino Meda aufs Podium gezogen werden sollte. So stellte sich die Situation dar. Naja, und dann kommt es halt zu dem, wie es kommen muss. Es kommt zu dem, naja, nicht kommen muss, aber der Konflikt. Was machen wir? Lassen wir Lopez jetzt hinterherfahren oder lassen wir ihn nicht hinterherfahren? Und wenn ich ehrlich bin, je länger, also im ersten Moment dachte ich, als ich so die Situation dann, ich habe mir so Zusammenfassungen, Eurosport, ihr böses Wort hier einfügen. Warum konnte ich an dem Samstagabend nicht die 20. Etappe im Player nachgucken? Ich habe mir einen Ast gesucht und habe nichts gefunden. Ich musste wirklich auf ganz minderwertiges Material und Zusammenfassungen zurückgreifen. Es gab einfach die 20. Etappe nicht im Eurosport-Player. Okay, wofür bezahle ich denn da? Naja, böse E-Mail schreiben. Das ist nur ein kleiner Einschub am Rande. Vielleicht hört uns ja irgendjemand, der bei Eurosport arbeitet. Oder bei einem anderen Fernsehsender, der die beschimpfen kann. Gibt es für sowas eine Begründung? Entschuldigung, wenn ich diesen Einschub jetzt hier noch.
Ja, gibt ja manchmal, das ist ganz simpel, weil sowas gibt ganz oft, liegt es daran, dass es einfach technische Probleme gibt.
Die technischen Probleme, wir fliegen zum Mond. Da kann doch einer eine Datei irgendwo ablegen.
Ja, aber wie beispielsweise Deutschland digitalisiert ist, dann wirst du dich über sowas überhaupt gar nicht wundern.
Ja. Gut, wundere ich mich nicht, ich ärgere mich nur. Im ersten Moment dachte ich so, boah, der arme Lopez. Also warum, was für ein Risiko geht man ein, wenn man Lopez jetzt nach vorne fahren lässt oder nachführen lässt? Habe ich nicht verstanden.
Ja, gar keins. Also das war ja deren Aufgabe auch. Also der sollte eigentlich hinterherfahren. Aber ja, da gibt es jetzt natürlich dann im Nachhinein wieder widersprüchliche Angaben, auch aus dem Team, was da die Instruktionen gewesen sein sollen. Welche sagen auch, ja, man hat ihm dann gesagt, der soll nicht zu hart hinterherfahren, damit er da nicht gleich alle Kräfte raushaut. Welche sagen, ja gut, er sollte gar nicht hinterherfahren, was ich dann für nicht so richtig verständlich finde. Aber ja gut, letzten Endes wäre dann halt immer noch, obwohl da komplett die Luft dann raus war aus dieser zweiten Gruppe, um Platz 4 bis 7, sage ich mal, in der Gesamtwertung noch gefahren. Und das wäre ja auch für das Team zum einen noch ein bisschen Geld gewesen, auch wichtige UCI-Punkte, ja. Und vor allem für Betreuer und den ganzen Stab darum, die sich halt 3 Wochen da im Rahmen der Rundfahrt natürlich schon ordentlich reingehängt haben, damit er da überhaupt so gut fahren kann.
Und es kam dann irgendwann zu dem Punkt, dass Miguel Angel Lopez so angesäuert war, dass er einfach vom Rad gestiegen ist. So, und da muss ich sagen, man kann es vielleicht in einer Situation wie dieser im Eifer des Gefechtes mit den Emotionen verstehen. Das fand ich dann aber im Nachhinein, je länger man darüber nachdenkt, auch mindestens genauso unprofessionell, nicht das Ding noch durchzuziehen. Also ich meine, es war ja jetzt nicht Etappe Nummer 10 oder 11, wo er jetzt noch massiv hätte Körner sparen können für einen späteren Moment. Also das war jetzt zu einem Zeitpunkt, wo man sagen könnte, okay,
das Augen sieht man zu und durch. Sieht man im Radsport ganz selten, dass man einen Fahrer, der in der Gesamtwertung so gut liegt und auch augenscheinlich kein gesundheitliches Problem hat, einfach aussteigt bei einer Rundfahrt und der nicht mehr weiterfahren will. Also ich glaube, das gab es beim Giro mal mit Rujano, diesem Venezuelaner, der dann auch einfach, ja, als er dann keine Chance mehr hatte, die Sachen gepackt hat während der Etappe. Aber ja, das ist ja, da ist ja jetzt sozusagen ein Unikum. Und das hat ja auch Eusebio Unzue gesagt, er hat in seiner ganzen Zeit im Radsport sowas noch nicht erlebt. Und ja, jetzt überlegt, muss man sich natürlich als Team auch überlegen, was zieht man da für Konsequenzen. Also die wollen sich jetzt erstmal in Ruhe zusammensetzen und das ein bisschen abwarten. Mhm. Aber ja, kann natürlich auch sein, dass sein Vertrag wurde ja von Lupis, der Vertrag wurde ja erst vor kurzem nochmal 2 Jahre verlängert, dass der dann da auch einfach rausgeworfen wird. Aber man muss auch sagen, das Ganze ist mittlerweile ein Politikum und schlägt ganz hohe Wellen, also vor allem in Kolumbien. Da habe ich jetzt heute auch gesehen, hat sich jetzt auch ein Senator beispielsweise dazu geäußert und hat so gesagt, Lopez musste das Rennen halt aufgeben, weil Movistar da so unfähige Taktiken gefahren hätte.
Also ich sag mal so, Schuster bleibt beim Leisten. Kolumbianische Politiker sollten sich um die kolumbianische Politik kümmern und nicht um Miguel Ángel López. Finde ich immer ein bisschen, also muss es diesem Land Wunder, also in diesem Land muss ja quasi Milch und Honig fließen, dass die da Zeit haben, sich um sowas zu kümmern.
Ja, aber das muss man sich ja auch mal vorstellen. Movistar ist ja in Südamerika, das ist für die ein extrem wichtiger Markt. Also ja, als Telekommunikationsunternehmen. Und da müssen die halt sich genau überlegen, können sie sich das leisten, Miguel Ángel López einfach zu entlassen, wenn sie dadurch die ganzen kolumbianischen Radsportfans gegen sich aufbringen.
Ah, ja, das ist auch so eine Einerseits-Andererseits-Geschichte. Ne? Andererseits, was willst du denn alles erlauben? Also ich fand, ich würde einen kleinen Eisbecher Pinocchio drauf wetten, dass du ihn auch gelesen hast, diesen Kommentar von Jens Vogt bei Radsport News.
Ja.
Den ich sehr, also irgendwie... Ich habe mich zu Anfang gefragt, also der ist ja jetzt nicht lang, aber am Anfang habe ich gefragt, reden wir über die gleiche Situation, reden wir über den gleichen Fahrer? Und dann andererseits hat er aber auch ein paar Punkte, wo ich sagen muss, ja, das stimmt schon so ein bisschen, ne? Also, dass López damit ja auch eine Verantwortung gegenüber den Teammitgliedern, weil er hat ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Kohle bekommen, wie er bekommen hätte, als wenn er vielleicht noch auf Platz 6 reingefahren wäre, ne?
Absolut, ja. Und
also so
genau der Punkt eigentlich, den ich über alles stellen würde, dass er einfach, ja, also 3 Wochen Arbeit des Teams, also nicht zunichte gemacht hat, weil die sind ja immer noch mit Enric Mas Zweiter am Ende der Rundfahrt geworden, aber unzählige Leute, die da für ihn geschuftet haben, hat er enttäuscht.
Ja, und es wäre ja noch, also es wäre für mich irgendwie so die Erwachsenere, klingt blöd, aber so mir fällt kein Adjektiv ein, was besser klingt als Erwachsenere oder Vernünftigere oder er hätte auf jeden Fall am Ende, wäre er, finde ich zumindest, definitiv als der Gewinner der Situation rausgegangen, wenn er gesagt hätte, ey, mein Gott, dann fahr, also ist natürlich schwer in dem Moment Emotionen auszublenden, wenn du als Superman nicht hinterherfahren darfst, aber nichtsdestotrotz, so vernünftig war es auch nicht, das, was er gemacht hat. Also bei dieser Vuelta gerne zitierte kolumbianische Kollege kam ins Büro, schaute mich von weitem an und sagte, sprich ich nicht drauf an, auf Superman. Und ja.
Ja, am Ende steht er da wie ein kleines Kind, dem man den Lolli weggenommen hat.
Ja, ein bisschen schon, ne? Und er hat ihn, nicht nur, dass man den Lolli weggenommen hat, also der Lolli ist ja der dritte Platz, ne? Er hat dann auch noch, keine Ahnung, die Schokolade aus der Tasche genommen, die auf den Boden geschmissen und drauf rumgetreten.
So ungefähr.
Ja. Schade. Er hat sich selber die Situation kaputt gemacht, daraus zu gehen, als jemand, dem man sagen kann, ey, Hut ab, der hat die Zähne zusammengebissen, was soll's. Und das, was Jens Vogt in der Kolumne schreibt oder in dem Artikel schreibt, ne, es wäre immer noch ein respektabler 6. Platz, vielleicht 5. noch geworden. Mein Gott, ne, fehlt ihm jetzt auch in seiner Palmares irgendwie 5. Platz bei der Vuelta 2021, auch wenn ihm das vielleicht furchtbar egal ist.
Ja, klar. Und, wir werden das beobachten, also diese Geschichte wird mit Sicherheit noch viele Episoden schreiben, Movistar und López, wie das jetzt weitergeht.
Ich wage es ja kaum zu hoffen, dass im kommenden Jahr eine Dokumentation auf Netflix in die dritte Runde geht.
Ja gut, es wurde ja schon gemutmaßt, warum dann da kein Kameramotorrad bei López ist. Wahrscheinlich, weil sich dann Netflix die Exklusivbildrechte gesichert hat.
Ah, schön, schön, schön. Naja, vorne ist dann auch noch was passiert. Es gab ja auch an diesem Tag nicht nur Leute, die vom Rad gestiegen sind, sondern es gibt auch Leute, die die Etappe gewonnen haben. Und guckten sich vorne die Favoriten so ein bisschen an. Ja, und auf einmal dachte sich,
Clément Champouzon.
Champouzon, wie das Champouzon. Dann versuchen wir es mal. Und also ich sag mal so, hätte der hätte der die Zähne zwischen dem Messer, das Messer zwischen den Zähnen gehabt, dann hätte der auf jeden Fall ein Stück aus dem Metall rausgebissen. So hat er die Zähne zusammengebissen, als er losgefahren ist.
Ja, man muss dazu aber sagen, vorher war die lange Zeit ja eine Fluchtgruppe vorne und aus dieser Fluchtgruppe heraus hat sich ein Fahrer, nämlich Ryan Gibbons von UAE, ganz, ganz lange, glaube bis zu 2-3 Kilometer vom Ziel fast nach vorne gehalten, ehe der von den Favoriten gestellt wurde. Und wie du schon richtig gesagt hast, dann gab es da immer mal wieder so flaue Phasen und da kamen halt aus dieser Ausreißergruppe immer wieder welche von hinten ran und da haben es dann mehrere so versucht, mit Schwung vorbei zu attackieren und der besagte Clément Champoussin, der hat da aber richtig einen nochmal rausgehauen und war dann der Nutznießer dieser Stillstandsversuche und das hat mich wirklich enorm für den gefreut, weil er auch da den ganzen Tag in der Ausreißergruppe war und diesen Nicht-Willen zu gewinnen der Favoriten auch dementsprechend bestraft hat.
Ja, und ich sag mal so, den da vorne konnte es ja dann am Ende auch, also zu dem Zeitpunkt, hat jetzt, glaube ich, ist kaum einer noch davon ausgegangen, dass ich da, also ne, man muss natürlich immer das Pech des Konkurrenten im Hinterkopf haben.
Naja, auf der anderen Seite hat man ja gesehen, zum einen Ineos hatte noch keinen Etappensieg, für die wäre es mit Sicherheit auch attraktiv gewesen, da mit Adam Yates auf den Etappensieg zu fahren. Oder aber man hat zwischendrin ja auch gesehen, dass Jack Hake immer so leichte Probleme hat, vielleicht mit Adam Yates kontinuierlich weiterfahren, um Jack Hake vom Podium zu fahren. Natürlich für Ineos eine blöde Situation, weil in dem Fall nicht der Wunschkandidat, nämlich Egan Bernal, der war nicht vorne, da war halt da in dieser taktischen Situation mit Lopez gefangen und Adam Yates war vorne, der aber leider einen bisschen größeren Rückstand im Klassement vor der Etappe hatte.
Ja, und am Ende der Etappe, kann man ja auch schon mal sagen, hat Adam Yates dann Bernal wirklich auch deutlich, also ne, der Unterschied war dann deutlich. Hätte man vielleicht früher auf Adam Yates setzen müssen? Oder so, machen wir das vielleicht am Ende, vielleicht so in der Gesamtrückschau. Das macht, glaube ich, dann mehr Sinn. Clément Champoussin gewinnt die Etappe hoch zu dem Mos Castro de Herville, 202 Kilometer, vor Roglic, Yates, Enric Mas, Jack Hake, Chris Hamilton, Mikel Biscara und so weiter und so fort. Gino Meda ist da noch ein bisschen nach hinten runtergefallen. Und im Gesamtklassement ergab sich dadurch ein Endstand von, also nicht Endstand, sondern nach der Etappe, Primoz Roglic vor Enric Mas 2,38, Jack Hake 4,48, er ist auf den dritten Platz hoch, genauso wie Adam Yates, der zwei Plätze hoch ist, Gino Meda drei Plätze, Bernal einen Platz runter, naja, und da oben fehlt jetzt auch noch der Miguel Angel Lopez, der die Vuelta einen Tag früher beendet hat, unzufriedenerweise, muss man sagen.
Was ich aber krass finde, wenn man mal die Gesamtwertung anguckt, dass der Platz 17 über eine Stunde Rückstand hat.
Ist so ein Wert, müsste ich jetzt mal nachgucken, um ehrlich zu sein, wie das jetzt bei der Tour war. Also kann ich mir, also klingt jetzt nach sehr viel.
Ja, auch Platz 6, Egan Bernal, 11 Minuten Rückstand.
Ja, das klingt schon für mich, also das ist so ein Wert, wo ich dann eher schon sagen könnte, das ist in der Tat eine Menge, ne? Also hatte man ja jetzt schon bei der Tour de France oder so auch mal, dass man so die ersten 10, 20, so in einem Abstand von vielleicht 10 Minuten, die ersten 20 vielleicht in einem Abstand von 10 Minuten, aber da sind wir auch schon bei über einer Stunde, also es ist, ja, stimmt schon. Ja, also irgendwie war es dann ja dann doch eine sehr aussortierende, nee, wie sagt man nicht aussortierende, sondern fordernde?
Selektive.
Selektiv, das ist das Wort, danke. Selektive Vuelta. Auch wenn sie es nicht, also auch wenn man nie so richtig den Eindruck hatte, ne, aber man hat ja nie den Eindruck, dass Roglic jetzt mal so eine riesen Etappe gewonnen hätte mit mehreren Minuten, aber irgendwie hat es dann so, wie so ein Eichhörnchen, hat er doch mehr als genug Nüsse zusammengesammelt.
So ist es.
Naja, und dann kam die letzte große Nuss am letzten Tag. Da gab es dann das Einzelzeitfahren nach Santiago de Compostela. Und da hatten wir ja schon vorher gesagt, also alles andere als ein Sieg von Primoz Roglic würde jetzt entweder daran liegen, dass er einen technischen Defekt hat, einen rahmenschwarzen Tag oder. Und wenn man sich auch da anschaut, dass er, um jetzt vielleicht mal so einen sechsten Platz zu nehmen oder vielleicht auch den 10. Platz, da hat er schon 1,49 Unterschied auf den 6. auf Egan Bernal und das ist halt dann, also alle Theorie, die ich vielleicht auch vertreten habe. Er wird zum Ende der Rundfahrt, er wird in der letzten Woche, baut er vielleicht ab und kann dann vielleicht noch so mit Mühe und Not im Zeitfahren irgendwas rüber retten. Das stimmt einfach nicht.
Naja, aber unsere Theorie war nicht ganz so falsch, dass wir gesagt haben, am Ende der Rundfahrt, wenn da jemand vor Roglic ist, braucht er circa 2 Minuten Vorsprung für das Zeitfahren. Das kam ganz gut hin, weil Enric Mas hatte genau 2:04 Rückstand und wurde ja sogar kurz vom Ziel noch eingeholt von Roglic.
Ja, ja, okay, das stimmt wirklich. Ne? Also Bernal und Mas sind beide irgendwie so 1,49 hatte Bernal sich eingefangen, also stimmt, die 2 Minuten hatten wir mal irgendwann in den Raum geworfen und das ist wirklich so. Aber Jack Hake 2,52, da, also ab Platz 20 sind es schon über 3 Minuten. Also zumindest die These, er baut nach hinten raus mehr ab und während andere aufbauen, das war einfach nicht der Fall. Ich glaube, Bernal war vielleicht zu geschwächt noch von seiner Covid-19-Erkrankung, kann ich mir gut vorstellen, dass ihm da vielleicht ein bisschen was gefehlt hat. Sonst wäre das meiner Meinung nach, glaube ich, immer noch vielleicht neben Mas derjenige gewesen, der ihm am ehesten hätte noch Paroli bieten können, das Ganze betrachtet. Auch wenn er jetzt auf dem 6. Platz 13 Minuten 27 Rückstand hat. Na, ich finde, nach der Etappe klingt es noch krasser als vorher. Weil du musst dir vorstellen, das Podium, also der Platz 3, hat schon 7 Minuten 40 Rückstand.
Ja, dadurch bedingt, dass da auch die Plätze abgesteckt waren, mehr oder weniger, war es dann am Ende recht deutlich geworden, ja. Aber Bernal, klar, der wurde während der Rundfahrt eigentlich immer besser, so wie man es erwartet hat. Und ja, so eine 4. Woche hätte ihm vielleicht gut getan.
Ja, wir brauchen Rundfahrt mit 4, 5, 6 Wochen. Das ist jetzt so die klare Tendenz. Muss man auch mal gucken, also so in der Gesamtwertung. Ja, das ist immer so Platz 48, 11, 9, er ist langsam, aber sicher peu à peu nach vorne gekommen, auch natürlich durch so Nummern wie die von Miguel Ángel López, aber nichtsdestotrotz am Ende immerhin Sechster geworden. Gesamtklassement, Glückwunsch Primož Roglič, dritte Vuelta, glaube ich jetzt, ne, auf Rominger Spuren, ja. Enric Mas.
In Folge. In Folge.
Ja, Roglič vor Mas, vor Jack Hake. Auch Gratulation an den Australier und natürlich an den Spanier. Jack Hake ist Neuseeländer, oder? Nicht Australier.
Australier.
Ja, Australier, doch, dann hatte ich doch recht. Ja. Stimmt, Australien. Mas, Hake, Yates, Meda, Bernal, De La Cruz, Kuss, Guillaume Martin und Felix Großschartner von Team Bora Hansgrohe. Auf Platz 10 noch der Österreicher für das Team Bora. Ja, das war die Vuelta. Ich bleib dabei. Es war irgendwie alles schön angerichtet, so richtig. Ich muss ehrlich zugeben, so ein bisschen ist zum Ende heraus bei mir auch die Luft raus gewesen. Irgendwie, es war alles so, ich will nicht sagen vorhersehbar, aber wenn so etwas wie die Nummer von Miguel Ángel López, so das war, was fast mit am meisten Raum jetzt hier heute einnimmt, wo es sich da ja schon fast nichts um irgendwas Sportliches handelt, dann weiß man auch, dass es sonst echt, dass man die sportlichen Spannungspunkte in den letzten Tagen wirklich mit der Lupe was suchen musste.
Ja, wenn man das Gesamtklassement beschränkt, ja klar, dann natürlich. Und das war im Prinzip nach dieser Etappe zu Lagos de Covadonga mehr oder weniger, ja, fast endgültig entschieden. Da hat man dann gesehen, dass Primož Roglič da nicht abzuhängen ist. Und ja, aber auch die anderen Wertungen muss man ja sagen.
Wollte also, gerade noch hinaus, ja.
Das Bergwertung war sehr, sehr lange spannend. Also hat sich dann am Ende Michael Storer vor Romain Bardet seinem Teamkollegen gesichert und die Nachwuchswertung ist ja auch am vorletzten Tag nochmal gekippt. Da hat sich Gino Meda das weiße Trikot von Egan Bernal geholt.
Mhm. Und Fabio Jakobsen auch vor Primož Roglič und Magnus Kort, der noch auf Platz 3 hochgegangen ist. Ja, also Roglič im Prinzip.
Die Mannschaftswertung hat Bahrain gewonnen.
Ja, das stimmt. Warte mal, wo ist er? Movistar auf 6, mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, man muss, mit 5 Fahrern.
Ja, also muss man mal so sehen, auf dem Bergwertungstrikot war Roglic auf dem Podium, er war beim Sprint-Trikot oder Punktewertung auf dem Trikot, ihr wisst, was ich meine, auf dem Podium. Also er hat im Prinzip alle Trikot, alle Podii gesehen.
Ja, Also er hätte da auch durchaus bei anderer Punktevergabe auch die Punktewertung, also bei anderer Punktegewichtung, wie es vielleicht noch im Vorjahr war, hätte auch gewinnen können.
Ja. Ja, insofern.
Was ich ja sehr schade finde bei der Vuelta, dass es diese Kombinationswertung nicht mehr gibt. Das heißt, einfach über alle Wertungen gesehen, derjenige, der die niedrigste Punktzahl bekommt, also der am besten platziert ist, über alle Wertungen gesehen, bekommt dieses Trikot.
Ja, das war aber auch das gab es sonst nirgendwo, ne? Außer bei der Vuelta, glaube ich, oder?
Genau, ja, das war so ein Alleinstellungsmerkmal, aber das hat man leider irgendwann, glaube ich, gegen das Nachwuchstrikot getauscht.
Ja, also ich sag damit für Roglic eine durchwachsene oder zumindest eine Saison nicht nach seinen Vorstellungen, dann doch mit einem versöhnlichen Ende. Weil, also, wenn er jetzt, sag ich mal, in 2, 3 Jahren auf die Saison zurückkickt, hat er dann doch die Baskenlandrundfahrt gewonnen, Olympia-Zeitfahren, Vuelta.
Also Olympiasieger gewonnen, hat die Vuelta gewonnen, also das war schon eine herausragende Saison, finde ich.
Ja, aber wenn es jetzt mit 20, also ich gucke mir jetzt nur die UCI oder diese Pro Cycling Stats Ranking Points, da ist er jetzt, da hat er also 2019 sein bestes Jahr, 2020, dann 2021, also man kann es auch andersrum sehen, ne? Also seit 2019 baut er kontinuierlich ab auf hohem Niveau.
Ich bin gespannt, was er jetzt noch so an nächsten Rennen noch vielleicht mitnimmt, ob er da sich auch in Richtung WM traut oder Klassiker jetzt noch fährt.
Also was ich jetzt hier sehe, ist European Continental Trips, also die Europameisterschaft, dann Giro d'Emilia und die Lombardei, aber das ist ja, glaube ich, auch alles noch so ein bisschen ins Unreine gesprochen. Wer ist denn für dich der große Verlierer und welche, also großer Gewinner, ist jetzt schwer zu sagen, aber weil eigentlich der Gewinner ist geworden ist, der jetzt am wenigsten überrascht hat. Aber wer ist der größte Verlierer? Ist es jetzt das Team Movistar mit Miguel Angel Lopez und den Streitereien? Ist es ganz klar Team Ineos, die jetzt mit Carapaz, Yates, Bernal angetreten sind und eigentlich, naja, also haben sie mehr als einen Blumentopf? Ich behaupte nein.
Nee, das ist schon völlig richtig. Team Ineos ist.
Eine große Reisekostenrechnung haben sie.
Ja, Team Ineos ist so die Mannschaft, die ja von denen, der man am meisten erwartet hat und die am wenigsten am Ende gebracht haben auf die Straße. Mhm. Aber auch, ja, großer Verlierer mit Sicherheit noch Mikel Landa, der da auch mit einer fragwürdigen Aktion sich von der Vuelta ähnlich wie Lopez verabschiedet hat.
Ja.
Und ja, klar, wie du schon richtig sagst, Miguel Angel Lopez, obwohl, man muss ja sagen, er hat Team Movistar so ein bisschen den Allerwertesten gerettet, indem er da den einzigen Grand Tour Etappensieg in diesem Jahr am Gamonitero eingefahren hat für die Mannschaft. Mhm. Und noch ein großer Verlierer, würde ich sagen, ist jetzt keine Mannschaft, sondern eine Nation, nämlich die Spanier, die keine einzige Grand Tour Etappe in diesem Jahr gewonnen haben.
Oh, das hätte ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt. Aber glaube ich dir unüberprüft. Ja, wobei die andererseits wahrscheinlich auch mit dem zweiten Platz von Enric Mas auch nicht ganz unzufrieden sind, ne? Also das Team Movistar zumindest. Also weiß nicht, wann sie das letzte Mal wüsstest du es jetzt auswendig, das letzte Mal auf dem Podium?
Bei einer Grand Tour?
Weil Werde also, 2019, nee, ich meinte jetzt bei der Vuelta, okay, 2019, 2018 jeweils Mas, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Rodriguez 2015, ja, okay, Contador als letzter Sieger 2014. Den Contador habe ich schon komplett verdrängt.
Ja, aber man sieht, dass da vielleicht auch gerade, ja, jetzt keine goldene Generation im spanischen Radsport. Da ist das auch da eine klassische Nation, die man so früher als klassische Radsportnation gesehen hätte, etwas federn lässt momentan.
Ja, da ist noch die Großvatergeneration mit Valverde unterwegs, während die müssen noch ran, weil die neuen nicht hinterherkommen. Würdest du jetzt so in der Rückschau, wenn man mal alles so vielleicht jetzt auch ein bisschen sacken gelassen hat, gesagt, du weißt, was ich meine? Welche von den drei Grand Touren war denn jetzt die beste? Unter Spannungsgesichtspunkten und unter Thomas Zufriedenheitsgesichtspunkten im Sinne von, ja, so ist gut gelaufen.
Ja, unter Spannung vielleicht, würde ich schon sagen, der Giro, aber ist gut gelaufen, also die abwechslungsreichste war mit Sicherheit die Vuelta, aber Die Tour, wie gesagt, war am Anfang mit sehr vielen ungewöhnlichen Ereignissen geprägt, aber hinten raus hat die dann total an Fahrt verloren. Mhm. Da ging es für mich da auch nicht mehr so richtig zur Sache, fand ich. Und ja, also es war jetzt kein überragendes Grand Tour, ja, leider.
Nee, das stimmt. Ich hätte auch spontan den Giro gesagt, dass der mir so zumindestens irgendwie...
Dadurch bedingt halt, dass Bernal beim Giro auf dieser einen Etappe relativ viel Zeit noch verloren hat und man dann bis zuletzt dann noch gehofft hat, dass das vielleicht noch umkippen könnte. Mhm.
Ja, und auch so, ich mache das immer mir auch so ein bisschen fest, also so ein, für mich jetzt sowohl, also durch den Podcast jetzt natürlich wird es sowieso von Anfang bis Ende verfolgt, immer im Rahmen der Möglichkeiten, aber ich merke selber, wie bei mir auch nach so am Anfang eine Euphorie ist, juhu, die Giro geht los, yehe, bonjour, la Tour und so weiter und so fort, und nach hinten raus, wenn für mich zumindest das Gesamtklassement zum Beispiel, je klarer das Gesamtklassement ist und je unumstößlicher der Sieger feststeht, da müssen schon viele Sachen passieren, die mich dann so auf diesem Euphorieniveau halten. Weißt du, sonst flaut bei mir, ehrlich gesagt, bei einer dreiwöchigen Rundfahrt auch hinten raus irgendwann mal so diese Euphorie, langsam fadet diese aus. Und dieses Jahr war es gefühlt so, dass beim Giro es am längsten gehalten hat, auch aufgrund der Gesamtklassementspannung. Also muss ich ehrlich sagen, bei der Vuelta, so in der letzten Woche wurde es, also wie du schon sagst, ab der Covadonga-Etappe, wo es dann relativ klar war, da kommt nichts mehr von irgendwo. Da kommt jetzt auch nicht noch ein Fahrer aus der fünften Reihe, der auf einmal das Riesending rausholt. Da wurde es dann auch für mich so, da habe ich mich am meisten aufgeregt, dass ich, wie gesagt, die 20. Etappe nicht beim Eurosport-Player gefunden habe, anstatt dass ich mich jetzt wirklich geärgert habe, dass ich da gerade nicht wieder sehe, wie Primoz Roglic allen nochmal 10 Sekunden abnimmt und dem als Zweiter ins Ziel kommt. Also das war, aber das Schöne ist wirklich, und das nehme ich jetzt auch so ein bisschen für mit, dass eine schöne Strecke geplant wurde, dass zumindest die Streckenplaner sich Mühe gegeben haben. Und das ist ja auch schon mal etwas, was man so mal loben kann. Gut, machen wir einen Deckel auf die Vuelta. Und gucken wir mal, was wir hier sonst noch auf dem Tableau haben. Benelux-Tour hast du angegeben. Die Ping-Pong-Tour oder wie sie früher hieß. Ping-Pong, ne?
Ja, Ping-Pong-Tour oder Eneco-Tour.
Eneco-Tour, yes. Ist zu Ende gegangen am 5. vor 2 Tagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, am Sonntag.
Ja, stimmt. Ich habe ich gar nicht erwähnt. Wir haben heute Dienstag. Ein bisschen durcheinander. Naja, und das scheint mir dann ja doch eine relativ klare Sache am Ende gewesen sein durch das Team Bahrain.
Ja, und wenn man so das Profil von dieser Benelux-Tour kennt, dann weiß man, dass da tendenziell gegen Ende viele Klassiker-Etappen kommen, wo es dann wirklich auch so über Kopfsteinpflaster, Hellingen und was da nicht alles gibt, geht. Und ich fand es schon bemerkenswert, wie auf diesen letzten beiden Etappen vor allem das Team Bahrain da mit der Konkurrenz gespielt hat. Also wenn man sich mal die vorletzte Etappe, Etappe 6 beispielsweise, anguckt, da gewinnt am Ende Colbrelli mit einem Solo-Sieg vor Mohoric, 42 Sekunden. Und da im Finale, ja, das war wie so ein Mini-Amstel-Gold-Race. Also da ging es nur rauf und runter. Und auch auf der letzten Etappe, die in Gerardsbergen geendet ist, da weiß ja jeder, was da für ein berühmter Anstieg ist, Mauer von Gerardsbergen. Und auch da war es so, dass Mohoric da ja einfach der kompletten Konkurrenz nach Belieben um die Ohren gefahren ist.
Mhm. Ja, haben die sich einfach so perfekt darauf vorbereitet oder war die Konkurrenz so schlecht oder was glaubst du ist der Grund dafür? Oder Desinteresse der anderen?
Ich weiß es nicht, aber bei beiden Fahrern sieht es so aus, also als wären die seit der Tour de France, vor allem Mohoric, konnten die ihre Form sehr gut konservieren. Colbrelli jetzt vielleicht weniger, der war hinten raus bei der Tour, war ja sein letztes Rennen davor, gut, da war er am Ende auch Dritter in der Punktewertung, aber auf den letzten Etappen blieb er dann da doch ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, aber wenn man mal Mohoric anguckt, der hat halt bei der Tour de France zum Schluss, hinten raus hat er noch die eine Etappe 19 beispielsweise gewonnen, hat zwischendrin nochmal die Etappe 7 gewonnen und dann bei der Polen-Rundfahrt San Sebastian war auch sehr, sehr gut. Und ja, das scheint ein Trend zu sein bei vielen Fahrern im Peloton, dass es sowas wie Formkurven nicht mehr gibt.
Ja. Oder zumindest, dass sie dann nach hinten aus, weil, also so ein bisschen ja schon. Also er hat ja, nee, also vor, ja, Giro d'Italia hat er aber wirklich nicht so sonderlich gut abgeschlossen. Also er hat
ja. Ja, das ist halt ausgeschieden, da hat er, wenn du dich erinnerst, diesen Salto gedreht, wo er auf dem Kopf gelandet ist in der Abfahrt.
Ah ja, stimmt, okay. Das hätte ich jetzt namentlich nicht mehr zuordnen können. Ja, gut, wenn du auf den Kopf fällst, dann ist aus. Da machen wir uns nichts vor, ne? Aber auch vorher, ja, doch, so mittelmäßige Ergebnisse, ne? Mailand Sanremo 11. Stade Bianchi. Ja, aber du hast schon recht, ne? Also die sind mittlerweile vielleicht auch, vielleicht ist es auch ein, wie viele Renntage hat er? 67 Renntage? Na, ja, das ist auch schon ganz ordentlich, ne? Vielleicht sind die auch alle ein bisschen ausgeruhter, weil es im vergangenen Jahr, also vielleicht sind es auch viele mit etwas mehr Kraft einfach in das Jahr gegangen.
Das mag sein, ja.
Ne? Also aber deswegen vielleicht nicht so, also dass die Akkus einfach voller sind.
Das kann sein, ja. Also wir können ja auch nur mutmaßen, was die Gründe sind, dass da die Fahrer so super in Form sind. Aber wie gesagt, auch Mohoric und Colbrelli, zwei potenzielle Kandidaten, die bei der WM zumindest mal um eine Medaille kämpfen können.
Mhm. Geht es weiter nach England? Ich habe gehört, zur Großbritannien-Rundfahrt scheint es bei Tony Martin mit der Anreise nicht so gut gelaufen zu sein, ne? Irgendwie
ja.
War ein bisschen länger unterwegs, habe ich irgendwo mitbekommen. Naja, ist ja Polizist, also zur Not hätte er einfach sagen können, ich bin im Einsatz, machen Sie den Weg frei.
Mit Tatütata vorbeifahren,
ja. Ja, genau, nur auf der richtigen Seite. Das ist direkt. lass mich durch, ich bin Polizist, kein Arzt, Polizist.
Ja, darf man nur nicht auf der falschen Straßenseite
vorbeifahren, um Gottes Willen. In England. Und auch nicht mit der falschen Seite zuerst die Handschellen anlegen. Ja, England ist eine 8-Etappen-Rundfahrt.
Ja, also ich habe das so ein bisschen die Tage jetzt auch intensiver verfolgt. Mhm. Man muss sagen, also diese Großbritannien-Rundfahrt, da wo die da gefahren sind, ich glaube, vor allem diese zweite Etappe war da in der Gegend um Yorkshire auch wieder. Das sind ja wunderschöne landschaftliche Bilder. Mhm. Also ich gucke jetzt gerade mal auf der Karte. Und ja, okay, gut, das ist jetzt ein bisschen, so wie es da aussieht, Südwesten, kann es sein. Ja,
ja,
das ist genau, also dann doch ein bisschen eine andere Gegend, aber trotzdem kleine, schmale Straßen, so gefühlt sind die da nur auf Wirtschaftswegen unterwegs, durch Hecken durch und so rauf und runter die ganze Zeit nur. Also zum Anschauen im Fernsehen wunderschön. Und auch sportlich sehr attraktiv. Erste Etappe gewonnen von Wout van Aert in einem relativ schweren Sprint. Am Ende hat er sich da durchgesetzt, unter anderem gegen Alaphilippe. Und dann zweite Etappe fand ich sehr schön, weil da war eine Spitzengruppe vorne mit mehreren Fahrern. Und ja, am Ende hat sich das Feld so ein bisschen verkalkuliert. Einer hat dann da überlebt, nämlich vom Team Ready Cycling, Rob Carpenter.
Und, nie gehört den Namen.
Ja, man muss dazu sagen, Ready Cycling ist ja ein kleineres amerikanisches Team und die haben in diesem Jahr auch schon sehr gute Resultate eingefahren. Also die haben beispielsweise Türkei-Rundfahrt eine Etappe gewonnen, die haben bei der Dänemark-Rundfahrt eine Etappe gewonnen, also jetzt auch Tour of Britain, alles Rennen, wo doch schon namhafte World Tour Teams am Start sind.
Ja, ich sehe, wo haben die, also hier sehe ich ja bei der Übersicht Paris Tour 19. Zweiter bei der Murcia-Rundfahrt, aber ich sehe keine Siege mehr, oder also übersehe ich da was?
Ja, also erste Etappe der Türkei-Rundfahrt, also wenn du hier bei Pro Cycling Stats gibt es so eine Auflistung Top Results oder Last Victories. Genau.
Und habe ich es am Auge? Team Rally? Sports 2020? Ah, wir haben 21, ich Idiot.
Da liegt der Fehler.
Da liegt der Fehler. Der Fehler sitzt oft vorm Rechner. Ja, stimmt, doch. Ja, hier in Portugal auch ein paar schöne Ergebnisse eingefahren.
Genau.
Ja, und auch jetzt nicht nur so, also das hat, finde ich, gibt es ja manchmal bei solchen Teams, dass man nur einen Fahrer, weil es einen herausragenden Fahrer, wo man ein bisschen Geld reingesteckt hat. Aber die ganzen Siege sind ja von unterschiedlichen Fahrern eingefahren worden. Fast. Ja, schön. Also, kleines Team, junge Fahrer. Sehr, naja, amerikanisch halt. Gut, dass Zukowski, ob der singt.
Freut mich auf jeden Fall, dass da auch so ein Thema aus Übersee auch mal positive Schlagzeilen hier in Europa schreibt, weil da hört man ja auch leider nur davon, dass diese Teams wenig Nährboden haben, um sich in Amerika zu entfalten. Und das ist jetzt mal eine andere Geschichte. Ja, und dann Etappe 3, heute am Dienstag, einen Mannschaftszeitfahren, sieht man auch eher selten bei einer, so einer kleineren Rundfahrt, gewonnen von Ineos Grenadiers, die dann am Ende auch die Gesamtführung mit Ethan Hayter übernommen haben.
Mhm. Mit Ron Dennis, Richie Port, Ethan Hayter, sagst du schon, Carlos Rodriguez, Kwiatkowski. Auch nicht die schlechteste Truppe. Also es sind auch ganz gute Fahrer mit da
im Start. Apropos Rohan Dennis, der, das ist ja jetzt auch offiziell gewonnen, wechselt zu Jumbo-Visma für die nächsten 2 Jahre.
Auch wieder eine komische Nummer, oder?
Aber es ist halt ein, sag ich mal, ein bisschen mit Risiko behafteter Transfer. Und das ist immer die Frage, ob du so einen Charakter oder so einen Fahrer halt ins Team holen willst, wenn du eigentlich eine sehr, sehr, wie ich finde, homogene Truppe auch hast.
Ja, und ich dachte auch, um ehrlich zu sein, als ich das gehört habe, dachte ich so, Moment, also da stellten sich mir so mehrere Fragen. Also Frage Nummer 1, hört Toni Martin auf und ich habe es nicht mitgekriegt?
Nee, nein.
Weil warum, was willst du mit Ron Dennis, wenn du Toni Martin hast? Also dafür sind die Fahrer sich, finde ich, also schon ein bisschen ähnlich. Also zumindest im Einsatzzweck, den sie fahren. Also es wird ein Bolzer auf der, also ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal zum Grand Tour Leader werden wird.
Wobei einen Ron Dennis kannst du ja an guten Tagen auch im Hochgebirge
An einem guten Tag kannst du mit dem alles machen, ne? Aber jetzt für so einen Bolzer im Flachen hast du einen Toni Martin, der das, wie ich finde, wie kaum ein Zweiter gut machen kann. So, dann hatte ich immer das Gefühl, dass Ron Dennis sich in Teams, die aus dem ehemaligen Empire kommen, eigentlich irgendwie immer ein bisschen besser aufgehoben war.
Ja, das ist halt nochmal jetzt eine ganz andere Struktur, wo er dann rein.
Genau, und ich weiß nicht, wie gut ihm das tut, dann nochmal wieder jetzt, nachdem er das mit Bahrain Merida ist ja offenkundig nicht ganz so gut gelaufen. Dann hatte man so das Gefühl, okay, wo geht er jetzt überhaupt hin? Wer nimmt ihn nochmal auf? Und dann dachte man, okay, Ineos, naja, vielleicht könnte das ja passen, auch komisch, aber warum nicht? Ne? Englischsprachig alles so, ein bisschen. Und dann dachte ich eigentlich, naja, okay, super, das scheint ja noch zu laufen. Und dass er da nach einem Jahr dann wieder weggeht.
Auch irgendwie komisch, ja. Und man kann sich auch fragen, warum hat denn jetzt Team Jumbo-Visma geholt und warum hat denn vorher kein anderes Team geholt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn sie gewollt hätten, Team UAE hätten den ja auch holen können. Also das Geld dafür haben die ja locker, aber die haben halt davon abgesehen wahrscheinlich und lieber andere Fahrer geholt. Und gefühlt ist es jetzt so ein Transfer von Team Jumbo-Visma. Wir holen jetzt noch einen großen Fahrer, gibt aber keinen anderen mehr auf dem Markt als Rohan Dennis.
Ja, und wie du schon sagst, ne, das ist ja jetzt nicht nur ein großer Fahrer, sondern es ist auch, muss man ja so sagen, immer ein kleines Risiko, ne? Wer hat das nochmal gesagt? Wouters oder so? Mit den Dämonen, die er in sich trägt?
Ja.
Hoffen wir mal, dass er die an der Supermarktkasse lässt, wenn er das Trikot überzieht. Also sehr, sehr.
Auf der anderen Seite musst du dir mal vorstellen, wenn es dann im nächsten Jahr, also wenn es klappen sollte und dann Mannschaftszeitfahren bei der Tour de France beispielsweise geben würde, mit Wout van Aert, Primoz Roglic, Toni Martin und Rohan Dennis in einer Mannschaft. Ja. Das wäre schon eine Macht.
Ja, das könnte spannend werden. Das könnte lustig werden. Naja. Ich bin ein bisschen irritiert. Aber vielleicht ist er auch ein komplett neuer Mensch geworden jetzt bei Team Ineos. Who knows? Warten wir mal ab. Ja, das zur England-Rundfahrt jetzt im Moment. Dort führt jetzt, um mal kurz zumindest nach Etappe Nummer 3, den Gesamtstand nach dem Mannschaftszeitfahren, wie du schon sagtest, Ethan Hayter vor Ron Dennis. Wout van Aert auf Platz Nummer 3 von Team Jumbo, der neue Mannschaftskollege. Julian Alaphilippe, Mikkel Fröhlich Honor, Pascal
Enkhorn. Fröhlich, ja, ja, Honoré.
Und so weiter und so fort. Und auf Platz 8 der Fahrer, zu dem wir jetzt auch noch kommen müssen, denn der macht da zumindest schon mal in Teilen seine Abschiedstour. Denn Martin hört auf. Irgendwie komische Meldung, muss ich gestehen. Also ich dachte mir so, ein Denn Martin, der hört irgendwie nie auf, der fährt immer weiter.
Ja, gefühlt.
So ein altersloser Fahrer auch irgendwie.
Ja, gefühlt hatte ich ihn jetzt auch eher so im Alter von vielleicht 32, 33 verortet und nicht jetzt im Alter von 35, wo er dann jetzt doch schon angekommen ist. Ja, und mag man sich fragen, warum jetzt? Also hat ja beispielsweise in diesem Jahr noch eine Giro-Etappe gewonnen. Also hat halt noch gezeigt, dass er es kann, aber ja, hat da auch jetzt schon eine relativ lange Karriere natürlich hinter sich. Also ist 2007 ja schon Profi geworden beim Team Slipstream. Und ja, es sind immerhin 14 Jahre im Profi-Radsport. Und bei Israel Startup Nation hat er jetzt mit Sicherheit, wo er die letzten beiden Jahre jetzt gefahren ist, auch nochmal, ja, sich eine ordentliche Rente geholt und da kann er jetzt auch beruhigt dann das Rad an den Nagel hängen.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist auch in Ordnung so. Also ich weiß gar nicht mehr, von wem der Tweet kam. Ich glaube von Andreas Schulz oder so etwas. Nach dem Motto, okay, einer der Fahrer, der eigentlich immer für den sauberen Radsport durch und durch stand, irgendwie so Achtung, Gedächtnisprotokoll, ich weiß nicht mehr. Und ja, das stimmt auch. Und ich glaube ja einfach, dass seine Frau hat ihm gesagt, bleib zu Hause, die Zwillinge machen mich irre. Und das, er wird jetzt die Rolle des Hausmanns da mit übernehmen. Schade. Also auch wenn das jetzt so ein Fahrer ist, den man nicht jetzt irgendwie bei jeder Grand Tour immer in den engsten Favoritenkreis gezählt hat, kein Fahrrad, den man weiß nicht. Also das war irgendwie so ein Fahrer, für den ich mich immer gefreut habe, wenn ihm was Gutes widerfährt. Weißt du, der so ein Ding fährt. Ohne andauernd derjenige zu sein, der ihm die Daumen drückt.
Ja, vergisst es ja fast. Also er hat ja auch zwei Monumente gewonnen. Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt. Und er war es doch auch, der bei Lüttich-Bastogne-Lüttich mal in der letzten Kurve gestürzt ist.
Boah, das gehört zu dem.
Genau, 2014 war das, als er da als Titelverteidiger angetreten ist und da in der letzten Kurve weggerutscht ist.
Ja, also wünsche ihm für seine jetzt viele Freizeit, die er hoffentlich bald hat, alles Gute, möge er das Geld gut zusammengehalten haben, ist aber auch so jemand, wo ich mir da kaum Gedanken drüber mache, dass das nicht der Fall wäre. Kann mir da nicht vorstellen, dass er in zwei Jahren irgendwo als Würstchenverkäufer unterwegs ist. Ja, alles Gute und danke für die gute Zeit sozusagen und für den Spaß, den er uns gebracht hat. Kann man nur sagen. Ich habe auch noch eine kleine Meldung oder etwas, was ich zumindest hier erwähnt haben möchte im Punkt Sonstiges. Ich weiß nicht, wie du es verfolgt hast. Ich bin noch weniger dazu gekommen als sonst. Aber was man vielleicht zumindest so am Rande erwähnen sollte, oder weil es auch zum Radsport natürlich gehört, die Paralympics, da haben ja die deutschen Radsportler auch also abgeräumt bis zum Geht, also was bis zum Geht nicht mehr, ist jetzt auch übertrieben, ne? Aber das ist genau wie der Damensport jetzt auch etwas, wo wir nicht so viel Einblick haben. Also, oder? Da spreche ich, glaube ich, für uns beide völlig zurecht.
So ist es.
Aber was man zumindest mitgekriegt hat, dass da bei den Paralympischen Spielen in Tokio wirklich, wirklich viele der Medaillen, die in Deutschland, ich glaube Deutschland, ich gucke mal gerade, 13 Medaillen, ich habe jetzt hier den Überblick verloren, aber da waren einige bei, die von deutschen Radsportlern zusammengefahren wurden. Also ich finde das immer sehr unübersichtlich für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, aufgrund der einzelnen, ich weiß gar nicht mal, was das Wort richtig ist, Schadensklassen oder wie nennt man das?
Disziplinen.
Bitte?
Disziplinen.
Ja, aber da gibt es ja dann noch unterschiedliche Kategorisierungen,
ja, wie klar,
schwer der Grad der Beeinträchtigung ist und ich weiß nicht. Na, Highlight des Tages, deutschen Radsportlerinnen und Radsportler liefern zweimal Gold, einmal Silber, viermal Bronze. Ne, also das ist einfach eine hervorragende Leistung und ich finde einfach schade, ich finde auch für mich selber schade, dass ich das so wenig mitbekomme oder so wenig Zeit habe, mich darum auch zu kümmern oder mir das auch anzuschauen, weil die Leistungen sind ja im Prinzip, also Jacke wie Hose, ne, also das ist ja genauso eine große sportliche Leistung, die jemand erbringt und der jetzt als nicht beeinträchtigter irgendwo.
Ja, im Prinzip noch eine größere Leistung, sich mit einem Handicap irgendwo durchzukämpfen.
Ja, ne, und vor allen Dingen, weil ja auch oftmals diese Sportler, das im Prinzip sind das ja oft genug keine Profis, sondern machen das Oder weiß ich gar nicht, ne? Das klingt auch doof, das jetzt so zu sagen, sind keine Profis, ne? Die treiben wahrscheinlich professionellen Sport, obwohl sie nebenher auch noch irgendwie Broterwerb haben. Und das ist ja genau, wie du sagst, ne, oftmals die viel größere Geschichte noch. Aber deswegen insbesondere, ich finde es jetzt auch gar nicht so auf die schnelle Fahrradfahren. Also wie viele Medaillen da wirklich, hier Radsportstraße, na, ist leider nicht richtig aufgelistet, Radsportbahn, also einige Leistungen wurden da gebracht und ja, da herzlichen Glückwunsch zu allen Sportlern, wollte ich zumindest am Rande erwähnen, weil ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, aber es soll zumindest hier genauso Erwähnung finden. Gut, was vielleicht noch ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal so Sachen hinterherwerfe, was sind so, vielleicht sollten wir kurz die nächsten Races hier, die nächsten Rennen erwähnen.
Ja, das wollte ich gerade auch noch ansprechen, so einen kurzen Ausblick vielleicht noch zu geben, also ja, wie gesagt, jetzt geht's tendenziell eher in Richtung WM, wo das Straßenrennen, meine ich auch schon, in gut 2 Wochen, also am 26. ist. Und ja, ansonsten beispielsweise Eschborn Frankfurt ist jetzt auch noch.
Und dann 19., ne? 19?
Genau, 19. September. Und wenn man mal ein bisschen im Kalender jetzt blättert, viele so kleine Rennen, die jetzt anstehen. Grand Prix de Wallonie, italienischen Herbstklassiker gehen los, Coppa Sabatini, Europameisterschaften sind jetzt dann. Also ja. Dein Kalender ist nach wie vor sehr prall gefüllt.
Nach der Weltmeisterschaft ist, glaube ich, dann auch 2 Wochen später Paris-Roubaix.
Am 3.10.
Ja, schon den Kalender, nicht Quatsch.
Also
Kalender,
eine Woche, glaube ich, später.
26. am 9. Nee, am 3. Ja, genau, eine Woche später. Hast recht. Ne, hast du schon den Wetterbericht abonniert von Roubaix?
Sobald es eine 14-Tage-Prognose gibt, mit Sicherheit.
Und dann nochmal eine Woche später die Lombardei-Rundfahrt als großer Abschluss sozusagen der Saison. Naja, und dann haben wir schon Anfang Oktober. Dann müssen wir langsam wieder auf Tourkultur hier, ne, auf unseren, wie soll man sagen, Fokus verändern.
Ja, aber ich bin ja schon sehr froh, dass es in diesem Jahr eine reguläre Saison gab. Also im letzten Jahr, das ist man jetzt gar nicht mehr so gewohnt, wie das so der normale Ablauf ist nach dem letzten Jahr, wo alles in 3 Monaten gefüllt war.
Ich bin auch gespannt, also dieses Paris-Roubaix im Herbst, das hat auch ein bisschen was für sich, nochmal dahin zu gehen. Wobei andererseits das Auseinanderreißen der Klassiker im Frühjahr auch wieder irgendwie wie sich falsch anfühlt. Ich bin gespannt, wie der Kalender im kommenden Jahr aussieht. Aber jetzt so eine Pause, ich finde auch jetzt für mal kurze Nabelschau hier, für uns ist das ja auch ein bisschen stressiger, wenn das alles so gedrängt ist, ne? Und nicht so weit auseinander. Also mehr Sendungen auf kleinem Raum. Andererseits, ich finde es jetzt auch, wenn wir, völlig unabgesprochen bisher, aber wenn wir ab Oktober dann so die 2, 2,5 Monate mal so im 3-Wochen-Rhythmus oder 4-Wochen-Rhythmus so ein Tourkultur oder wie haben wir es eigentlich genannt? Velokultur, glaube ich, ne?
Ja.
Nee, Sendungsformattitel schon vergessen. Ne? In die Richtung mal wieder gehen können, so 1, 2 Sendungen aufnehmen, das freut mich auch sehr. Also da habe ich einiges an Material hier schon liegen, was dann gelesen werden kann und konsumiert werden kann vorher.
Ja, da haben wir einiges auf der Kante, oder?
Ja, alles klar. Bevor wir uns jetzt hier noch die Kante geben und würde ich dann an der Stelle sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung während der Vuelta, alle Kommentare. Es wird auch in Kürze wieder einen Velo-Snack geben, wo einiges zu besprechen ist, auch an das Material der Profis jetzt, was da gefahren wurde. Es sind ja teilweise neue Gruppen vorgestellt worden und. Aber erstmal vielen Dank für eure Unterstützung bei der Vuelta. Für jeden, der uns entweder via PayPal oder per Überweisung einen kleinen Obolus, eine kleine Beteiligung zukommen lässt. Ihr könnt auch über unsere Seite Velohome unterstützen. Gibt es ein kleines Amazon-Suchfenster, wenn ihr darüber bestellt. Macht ihr uns nicht reich, aber ihr unterstützt das ganze Projekt auch ein bisschen und Elon Musk ist reich genug. Elon Musk? Nee, Jeff Bezos. Das ist egal. Der eine ist reich genug, dann gebt ihr uns was ab statt ihm. Das ist ja auch was Schönes. Wenn ihr schon bei Amazon bestellt und uns dann damit unterstützt. Und wenn ihr noch wenn ihr fragen möchtet, wie ihr uns unterstützen könnt, schreibt uns eine E-Mail an die info@velohome.de oder Twitter-Account oder. Und ja, dir danke ich ganz herzlich, Thomas, für die schöne Vuelta und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Tschüss.